Geht los, oder?
Ja.
Jüdisch in der DDR. Ein Roadtrip mit Lena und Marion Prasch. Extra das Auto gewaschen. Und getankt.
Und Reifendruck geprüft.
Genau.
Herrlich.
Wir fahren nach Halle und besuchen Alena Firnberg. Die Sonne scheint.
Hast du Sonnenbrille eingepackt?
Ja, die ist im Rucksack.
Wie lange fahren wir? 2,5 Stunden?
2 Stunden, 14 Minuten. Wir fahren jetzt also nach Halle. Warum fahren wir nach Halle? Wer sind wir eigentlich? Wer bist du eigentlich,
Och,
Lena?
Nee. Erzähl du doch erstmal.
Ich weiß, wer ich bin.
Na, erzähl mal.
Ich bin Marion Prasch und man hat uns ausgesucht, uns beide, Mutter und Tochter, weil wir ja diese jüdischen Wurzeln haben und ich zumindest in der DDR geboren wurde. Du ja noch nicht.
Ich ganz knapp nicht mehr.
Naja, ganz knapp, 93.
Ja, ich bin noch knapp.
Ich bin noch kurz vor dem Mauerbau geboren. Also ich bin im März 61 geboren.
Wann wurde die gebaut? Im August 61 oder was? Irgendwie so.
Lena.
Entschuldigung. Das schneiden wir raus.
13. August.
Na, siehst du? Hä? Habe ich doch
Bitte nicht rausschneiden. 13. August, genau.
Siehst du?
61. Und da war ich ja schon ziemlich alt. Da war ich schon 4 Monate alt.
Uralt.
5 sogar.
Wieso werde ich denn da so ermahnt? War doch komplett richtig.
Fängst du jetzt schon an zu stänkern oder was? Ja, genau. Und wir beide haben also diese Geschichte, die ja nicht wirklich von unserem Leben Besitz ergriffen hat, also die jüdische Seite unserer Familie. Das heißt, schon, weil meine Eltern im Exil waren in England, wo sie sich kennengelernt haben. Meine Mutter in Wien geboren, 1938, vor den Nazis geflohen aus Wien. Und mein Vater aus Deutschland. Und die haben sich da kennengelernt. Und
in England haben die sich kennengelernt.
Die haben sich in London kennengelernt, genau. Also gehörten dort zu dieser jüdischen Jugendgruppe der Immigranten, die dann später die FDJ gegründet haben. Und da ging das los. Und dein Onkel, also mein ältester Bruder Thomas, ist noch dort geboren in England. Und dann sind die 46, 47 nach Ostdeutschland zurückgegangen. Beziehungsweise meine Mutter ja nicht zurückgegangen, sondern ihrem Mann gefolgt mit ihrem Sohn. Und dann haben sie hier angefangen, wie viele andere eben auch, dieses andere Deutschland aufzubauen. Also das ist sozusagen der Hintergrund.
Aber du hast auch nie irgendwie ein jüdisches Leben in dem Sinne geführt,
nee,
oder?
Nein, gar nicht. Also es gab
Warst du mal in einer Synagoge?
Ja, natürlich aber das nicht, schon, aber das habe ich mir dann Nee, nicht mit meinen Eltern. Nee, nee. Also ich wusste auch lange Zeit gar nicht, was das überhaupt bedeutet. Ne? Also meine Mutter hat das schon irgendwie auch mal erwähnt. Mein Vater ja nicht, weil mein Vater mit seiner Mutter, die in dritter Ehe einen Katholiken geheiratet hatte, war er 6 Jahre alt, zum Katholizismus konvertiert ist, also quasi das Judentum komplett hinter sich gelassen hat. Und er, also ich dachte immer ganz, ganz lange, er sei gar kein Jude. Und für ihn spielte das auch nie eine Rolle, für meine Mutter dann schon eher, weil sie aus so einer jüdischen Familie aus Wien kam, aus so einer großbürgerlichen jüdischen Familie, die nicht religiös war, aber die, glaube ich, schon auch gewisse Traditionen gepflegt hat. Die sind jetzt nicht in die Synagoge gegangen, aber die haben trotzdem Schabbat gefeiert und so. Aber ja, also es spielte keine Rolle in unserem Alltag.
Findest du das schade?
Ja, also nicht im Nachhinein schon so ein bisschen, weil das vielleicht ist ja schön, wenn es so gewisse Traditionen gibt und Feiertage. Wir hatten ja Weihnachten und Ostern auch. Mhm. So, insofern vermisse ich das im Nachhinein nicht. Das ist Quatsch. Also das wäre irgendwie so ein falsches Verständnis. Es war nicht da. Aber vielleicht wäre es ganz schön, um einfach ein bisschen mehr zu wissen auch.
Ja.
Und das habe ich mir dann später angeeignet, das Wissen. Ich bin dann irgendwie in den 80er Jahren in die jüdische Gemeinde gegangen in Ost-Berlin, weil die sich geöffnet hatten. Die hatten dann so die Idee, dass man die Kinder der Immigranten reinholt, weil die ja drohte, diese Gemeinde, also die in Ost-Berlin auch nicht mehr sehr groß war, auszusterben. Und dann sind wir da hingegangen und die haben so Kulturveranstaltungen gemacht. Die hatten eine tolle Bibliothek in der Oranienburger Straße, in der jüdischen Gemeinde, wo es eben auch viele Westbücher gab. Und also es war so toll, dorthin zu gehen und auch so ein bisschen was kennenzulernen über jüdisches Leben. Und waren dann Künstler dort und haben Musik gemacht und so. Aber das hat mich auch nicht so geprägt. Es war so Besuch wie im Theater ein bisschen.
Hier links.
Richtig. Danke.
Gerne.
Wir fahren ja nicht nach Norden, wir fahren ja nach Süden. Alena Firnberg. Die besuchen wir jetzt. Die ist, glaube ich, so ein bisschen die Generation von Thomas, also meinem ältesten Bruder, deinem Onkel. Ich glaube, ein bisschen jünger.
Ja, 47 geboren, zwei Jahre jünger
als Thomas. Aber ich glaube, diese Familiengeschichte, da gibt es so ein paar Parallelen zu unserer auch.
Ja.
Und ihr Vater, auch so ein glühender Kommunist, Dichter. Mhm. Und wir hatten in der Schule, ich glaube, das können alle in meiner Generation, wenn diese hören, Louis Firnberg, das ist doch der
mit dem... Die Partei hat immer recht,
ja,
ne?
Ja, genau.
Das kenne sogar ich
noch. Das Lied der Partei. Und ich kenne den Text nicht. Und es gab auch ein Lied, also so. Und das haben wir, ich weiß nicht, ob wir das gelernt haben, aber wir kannten es alle. Und ich glaube,
war das nicht so Pflichtprogramm?
Ich weiß
in der
nicht,
Schule?
Ja, wahrscheinlich. Ich denke mal, dass der Lehrstoff war im Deutschunterricht.
Ja.
Und ich glaube, der hat auch Naturgedichte geschrieben und auch andere Sachen geschrieben. Und der wird aber immer so reduziert auf dieses Lied der Partei. Und ich glaube, man tut ihm da auch Unrecht.
Kannst du den Text noch? Versuch mal.
Die Partei, also es war der Refrain, die Partei, die hat immer recht. Und Genossen, wir bleiben dabei. Und jetzt fehlt mir eine Zeile. Endet dann aber mit, die Partei hat immer recht. Wir sind in die Schule gegangen und haben diese Gedichte gelernt und danach waren die ausgelöscht.
Ja.
Also das spielt ja keine Rolle, das kennst du auch, ne?
Ja.
Genau. Und für die Dichter haben wir uns sowieso nicht interessiert. Sie spielten dann sicher auch mal eine Rolle im Literatur- oder im Deutschunterricht und so. Wer waren die eigentlich? Und die waren im Zweifelsfall immer natürlich Kommunisten und Widerstandskämpfer, wenn sie nicht Goethe oder Schiller hießen. Also die sozialistischen Dichter, natürlich Johannes Erbecher, Bertolt Brecht. Und Louis Firnberg gehörte eben auch dazu, zu diesem Kanon. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass er Jude war.
Das war auch nie Thema früher in der Schule? Oder
also
so,
dann habe ich es vergessen.
Ja, okay.
War Kommunist.
Mhm.
So. Und ich wusste auch nicht, dass er im Exil war und was er wirklich auch, dass er so eine Fluchtgeschichte auch hat.
Ja.
Und diese Familie auch wirklich so zerrissen wurde. Das wusste ich alles nicht. Aber das werden wir heute alles von Alena Firnberg erzählen lassen. Sein Bruder ist im KZ Buchenwald ermordet worden. Und da fahren wir ja, glaube ich, auch hin. Da haben sie in der Gedenkstätte das Arbeitszimmer nachgebaut von Louis Firnberg, weil die Familie hat in Weimar gewohnt.
Das heißt, sie haben das aus Weimar nach Buchenwald geholt?
Ja, die haben das offenbar aus diesem Haus, in dem sie gelebt haben, nach dem Tod. Der ist ja sehr früh gestorben.
Ja.
Ich glaube, der war nur 48 Jahre alt oder so.
Ach, Wahnsinn.
Ja. Haben die das Arbeitszimmer nachgebaut in der Gedenkstätte in Buchenwald.
Ja.
Könnte schlechter sein, das Wetter, aber für einen Roadtrip. Was interessiert dich denn eigentlich? Also was hast du denn gedacht, als wir gefragt wurden, ob wir diesen Roadtrip machen und Menschen besuchen, die in der DDR?
Also was mich bei Alena Firnberg tatsächlich am meisten interessiert oder so an der Familie, ist auch ähnlich, was so Parallelen ja zu unserer Familiengeschichte gibt, aber warum so eine jüdische Familie, die einerseits flieht vor den Nazis und dann ins Exil geht, warum man sich entscheidet, dann wieder nach Deutschland zu gehen.
Nach Ostdeutschland.
Nach Ostdeutschland vor allem, ja, genau.
Oder ins ehemalige Nazi-Deutschland, ja.
Also, ich weiß nicht, bei deinen Eltern oder zumindest bei deinem Vater habe ich das im Prinzip jetzt gelernt oder verstanden, dass es auch darum ging, ein besseres Land aufzubauen, ne? Dass man sozusagen zurückgeht und sagt, das, was die Nazis kaputt gemacht haben, wir glauben an den Sozialismus, an den Kommunismus und bauen hier eine bessere Welt auf, eine Gesellschaft, wo alle gleich sind, wo alle zufrieden sind, wo alle die gleichen Möglichkeiten und Chancen haben. Und das würde mich total interessieren, ob das, ja, wo diese Motivation sozusagen herkommt oder auch diese Furchtlosigkeit und der Mut. Das finde ich wahnsinnig spannend.
Ja.
noch 24 Kilometer bis zur Lena Firnberg.
Und 5 Kilometer bis zur Abfahrt. Sachsen-Anhalt. Bewölkt. Die Frisur sitzt. Wie spät ist denn?
Genau 11:01. 11:30 sind wir verabredet, ne?
Doch, das schaffen wir super in der Zeit.
Ja.
Bisschen zu früh. Weil wir können sie ja nachher anrufen und fragen, ob wir schon kommen dürfen.
Kommen denn die dicken Wolken jetzt plötzlich her?
Das liegt am Wetter, Lena.
Am Wetter liegt das?
Das muss wohl am Wetter liegen, ja.
Das ist ja ganz neu.
Mhm. Hattet ihr in der Schule nicht Wetter oder wie?
Wetter, ne. Wir hatten ja, ist mir letztens wieder eingefallen, wenn so in der Schulzeit, wo was wir so über die DDR gelernt haben, wir hatten, glaube ich, wirklich nur so 2 Themenwochen DDR. Und da ging es um Mode in der DDR und Frauen in der DDR.
Krass.
Und viel mehr war nicht, ja.
Okay.
Ich weiß noch, ich habe einen Vortrag gehalten über, ich glaube, Mode in der DDR. Wahrscheinlich habe ich deine alten Fotoalben durchwühlt, Mama.
Mein Jugendweiher-Outfit.
Deine Jugendweiher-Schande.
Womit ich jetzt wahrscheinlich ganz weit vorne wäre.
Ja. Gefahren finde, dass man irgendwie gefühlt noch auf der Autobahn ist und jetzt aber schon in 4 Minuten bei jemandem
und
zu Hause
ich aber falsch
und
gefahren
du
bin.
Die Ausfahrt verpasst hast. Ja, na, dann dauert super. Das jetzt doch noch mal 10 Minuten länger.
Tut mir leid.
Na, wir sind doch eh zu früh. Ist doch gut.
Ja.
Großer Perfekt, zwar Absicht.
Ach, danke, Lena.
Oh, guck mal, die Bullen.
Lena.
Ja?
Language.
Language.
Guck mal, hier ist sogar noch schön. Ein paar schöne Häuser.
Ja, sehr schön, stimmt.
Karl Kolb. Rot-Weiß, Kuchenbäckerei.
Das könnte auch Weißensee sein hier.
Stimmt.
Oder?
Ein bisschen diese nicht ganz so hochgebauten
Häuser.
Ja,
genau,
Häuser.
Diese dreietagigen.
Ja, stimmt.
Wohnen Sie in einer Wohnung oder in einem Haus? Anscheinend in einem Haus, wie es hier aussieht, oder? Boah, das ist aber wirklich hübsch hier, ne? Schönen alten Villen.
Können wir hier parken? So, angekommen.
Angekommen.
Wie pünktlich sind wir?
10 Minuten vorher. Willst du sie noch mal anrufen, dass wir schon da sind?
Ja, ne?
Ja, hallo, guten Tag.
Guten Tag, Frau Firnberg. Wir sind vor Ihrer Haustür. Wir sind ein bisschen zu früh. Können wir schon?
Kommen Sie doch rein.
Okay, wir sind gerade angekommen. Wir wollten nur nicht unhöflich sein.
Dann... Ach du große Gott. Um Gottes Willen. Kommen Sie rein.
Okay, wir kommen. Bis gleich.
Hallo.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Ich bin Alena.
Ich bin Marion. Ja, hallo, ja. Freut
Lena
mich.
Brasch, hallo. Ja, freut
hallo,
mich.
Lena,
hallo.
Alena. Kommt rein, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Danke.
So, also, ich habe ein kleines Hühnersüppchen vorbereitet.
Oh, das ist herrlich.
Ich wollte eigentlich fragen, ob jemand von euch vegan
Nein.
oder vegetarisch
Nee.
Ist. Und Hühnersuppe ist ja Einstimmung aufs Thema.
Ah,
das
okay.
heißt doch das jüdische Penicillin.
Ach, das wusste ich,
ja. das wusste ich auch nicht.
Ja. Okay, okay. Also gleich schon was gelernt.
Herrlich.
Ja.
Das ist interessant, weil diese Dinge gab es bei uns zum Beispiel gar nicht.
Die Dinge, die daran erinnert haben,
die daran erinnert haben,
jüdisch sein?
Nee,
ja.
gar nicht. Also, wurde
ja, aber Erinnerungen und Rezepte und solche Dinge gab es auch nicht?
Auch nicht.
Nee.
Seltsamerweise nicht. Ich habe mich das auch nie gefragt, warum nicht. Aber die gab es nicht. Mhm. Es gab nichts.
Was war das bei Ihnen, was daran erinnert?
Naja, es waren vor allen Dingen die Geschichten,
ja.
die erzählt wurden. Die Familie, die es nicht mehr gab, von denen erzählt wurde. Kochrezepte. Sozusagen ein religiöser Zusammenhalt oder sowas. Das wurde ja total abgelehnt.
Mhm.
Ja. Der Vater meiner Mutter war Freimaurer in Prag. Meister vom Stuhl der Lessing-Loge zu den 3 Ringen, was ja schon Programm ist, Nathan der Weise. Und er sagte schon meiner Mutter, der wahre Ring wahrscheinlich ging verloren.
Mhm.
Ja, also schon er war schon nicht mehr religiös. So, jetzt mache ich es erstmal warm, ich bin ein bisschen aufgeregt.
Wir auch.
Ja, wirklich, ja. Ja, diese Hühnersuppe, die hat es in sich. Meine Mutter, die hat zum Beispiel jeder, der Danke. Irgendwie krank war oder ein Kind gekriegt hat, hat ins Krankenhaus Hühnersuppe bekommen. Ja. Also wenn irgendwas war, jemand hatte Liebeskummer oder sowas, dann hieß es immer, Huhn hilft, wir machen eine Hühnersuppe. Ja, und ich habe vorhin gesagt, dass es bei uns ganz verpönt war, irgendwelche religiösen Anwandlungen zu haben. Und als meine Mutter dann 2004 starb und ich nach Leipzig gezogen bin, da bin ich in die jüdische Gemeinde eingetreten und habe nach oben geguckt, also weil ich vorausgesetzt habe, dass sie vielleicht da oben ist und habe gesagt, bitte verzeih mir das jetzt. Also sie hätte das ganz furchtbar gefunden.
Und warum sind Sie dann in die jüdische Gemeinde eingetreten?
Ja, ich bin sentimental.
Ja.
Ja, also ich denke, so die Wurzeln oder so irgendwo spüre ich dann doch irgendwas, was mich da hinzieht und mich interessiert. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Die Geschichte der Familie, was mit den Leuten passiert ist, das war allgegenwärtig. Mhm. Also das war sozusagen immer da. Und mein ganzes Leben ist eigentlich davon determiniert. Ja, also wenn ich irgendwo im überfüllten Zug fahre und keinen Sitzplatz habe und alles ist schrecklich, dann sage ich immer, es geht ja nicht nach Auschwitz. Also bei jeder Gelegenheit. Und wenn ich früh in ein warmes Bad komme und meine Zähne putzen kann und alles da ist, dann denke ich, was für ein Glück.
Mhm. Ja. Und wenn Sie sagen, oder wenn du, wollen wir du sagen?
Ja, wir versuchen es mal.
Okay,
ja, ja,
genau.
Erstmal will ich den Reis auch verteilen. Also lasst es euch schmecken.
Vielen Dank.
Jetzt gibt es noch Salz und Pfeffer. Mhm.
Sehr,
also
sehr
als wir, ich bin ja in Prag geboren, ja. Und als wir nach Weimar gezogen sind, also mein Vater konnte ja nicht mehr bleiben, da waren ja dann die stalinistischen Säuberungen in der Tschechoslowakei, waren die ja auch ganz verschärft. Und da war ja das allererste, was wir gemacht haben, also wir sind nach Buchenwald gegangen und ich erfuhr natürlich, damals, ich war sieben Jahre alt, erfuhr, dass ich ein jüdisches Kind bin, weil natürlich meine Eltern auch ein bisschen Angst hatte. In Berlin war es ein bisschen anders, da gab es ja mehr sozusagen Remigranten, die zurückgekommen sind. Aber in Weimar waren wir, glaube ich, die einzige...
Das habe ich gelesen, die einzige jüdische Familie, ne?
Ja, natürlich. Ja. Also das ist, ja. Da wurde mir das gesagt, und dann, aber das ist, dass das ganz normal ist. Nur wenn ich angegriffen bin, soll ich das sagen und dann soll ich mich wehren.
Mhm.
Ja. Also was anderes, das war so ganz wichtig. Mhm. Ja. Ja, und dann sind wir eben nach Buchenwald und ich erfuhr das, aber ich sagte, jetzt ist alles anders. Wir leben in einem Land ohne Ausbeutung und ohne Rassismus und Frauen können das Gleiche werden wie Männer und es ist eine neue Gesellschaft. Ja.
Ja.
Und da, aber wenn sowas ist, dann soll ich das sofort sagen.
Das ist interessant. Also ich habe da auch gestaunt, als ich das gelesen habe. Das habe ich, glaube ich, in deinem Text gelesen.
Ja.
Erzählst du das auch? Das ist also wie so eine... wie ein Schutz war, zu sagen, ich bin jüdisch, darfst mir nichts tun.
Es war eher so, ich bin so wie alle anderen.
Ja, ja.
Ja? Und, aber wenn ich angegriffen, dann soll ich
das
mich dazu bekennen.
Genau.
Ja? Also ein Schutzwall war es nicht, also das habe ich nicht so empfunden.
Mhm.
Und meine Mutter war auch sehr empfindlich. Also wir nahmen in der Schule den Nationalsozialismus durch und die Verbrechen und sowas. Und das war, glaube ich, noch in der Grundschule. Und da kam auch die Judenverfolgung, dass eben die Juden verfolgt wurden und ganz schlimm umgebracht wurden. Und dann fragten die Kinder, ja, woran hat man denn überhaupt erkannt, dass das jüdische Menschen sind? Und da sagte die Lehrerin, ja, also die Juden haben schwarze Haare und haben so ein bisschen eine Hakennase und so. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe gesagt, meine Mutti, wir haben heute durchgenommen, diese Judenverfolgung. Und die Lehrerin war sehr nett, hat das ganz toll erzählt und es wurde gefragt und ich habe das mit den schwarzen Haaren erzählt und mit der Hakennase. Na, da ist meine Mutter sofort in die Schule.
Ja.
Ja, hat das sofort, also sie hat bei jeder, oder wenn in, ich meine, bei uns waren ja sozusagen die schlimmsten Nazi-Verbrecher nicht unbedingt in der Regierung oder saßen auch nicht im Gericht und es gab ja dann auch die Neulehrer, die durften ja auch nicht unterrichten, ja. Die ehemaligen Nazis, aber in der Bevölkerung war es ja natürlich noch drin.
Ja.
Und wenn wir Unterrichtstag in der sozialistischen Produktion hatten, dann, und wir waren ein bisschen laut, haben uns unterhalten, wurde gesagt, hier ist ein Krach wie in einer Judenschule. Mhm. Das gibt es übrigens heute nicht mehr, sagt heute keiner.
Nein.
Mehr.
Ja.
Wir waren ja, glaube ich, bis auf eine andere Familie, das war schlimmer, die einzige kommunistische Familie.
In Weimar?
In Weimar, ja. Also ich meine, es waren zwar viele Leute in der SED, aber also so, ich glaube, da waren nur noch, also waren vielleicht welche, ja. Aber in meiner Schulklasse, da waren wir zu zweit, wo die Eltern auch eine Vergangenheit hatten, die so, der Mann saß im Zuchthaus und so. Aber normalerweise nicht. Und als die Frage kam, ob wir zu den Pionieren gehen, na, das war ja eine Selbstverständlichkeit für mich, ja. Also sofort. Und zu den Pionieren geht man nur nicht, wenn man lügt und stiehlt. Dann kommt man nicht in die Pioniere, hat diese Auszeichnung, die ließ ich mir nicht entgehen. Ja, so.
Keiner. Also, und ich glaube, die, für die Kinder, die irgendwie aus religiösen Familien kamen und nicht in die Politik, also wo die Eltern gesagt haben, du darfst nicht zu den Pionieren, die haben das vielleicht gar nicht verstanden, oder?
In unserer Klasse gab es das noch nicht. Also diese, ja, diese Opposition, die sich dann so langsam gebildet hat, ja, so, die war, glaube ich, später. Ich glaube, in unserer Klasse waren alle bei den Pionieren und in der FDJ später auch.
Ja, klar.
Ja? Obwohl ich jetzt immer mehr Leute kenne, die erzählen, sie wären nicht in den Pionieren gewesen, sie wären niemals in die FDJ eingetreten und sie hätten auch keine Jugendweihe gemacht.
Weil 17 Millionen Menschen waren alle in der Opposition.
Ja, ja, ja.
Also wirklich, wo ich manchmal denke, ey Leute, wirklich, ihr habt eine Kindheit, ihr habt eine Jugend und ihr habt gut funktioniert in diesem System. Ihr müsst nicht so tun, als hättet ihr es
immer. Ist das dann Scham oder was? Oder?
Ich weiß nicht, also es ist ja oftmals so, man muss sich nur irgendwie immer etwas auf Dauer einreden, dann glaubt man selbst dran, oder?
Man muss sich auch was schönreden.
Genau.
Ja, ja.
Genau.
Also sich, ich weiß nicht, vielleicht wird sich das auch verändern, aber so ist es eben auch. So habe ich es empfunden, ja.
So. Ich habe noch nie so eine gute Hühnersuppe.
Die ist wirklich
oh, danke schön.
Die ist wirklich toll.
Ja, wirklich?
Sehr, sehr gut.
Das ist aber nett, ja.
Da brauchen wir mal das Rezept.
Oh Gott, das ist so einfach. Suppen, Grün und Huhn.
Ja, machen wir ja auch. Aber ja, trotzdem, die hatte noch irgendwas.
Ja? Mhm. Ich weiß nicht.
Warum haben sich deine Eltern so sehr gewehrt dagegen? Beziehungsweise gegen diese Identität? Oder?
Na, sie haben sich nie gegen die Identität gewehrt. Aber alle Arten von Nationalismen haben die verachtet. Ja? Also meine Mutter war auch nicht in einem Frauenverein. Ja? Obwohl sie eine sehr emanzipierte Frau war und mir immer gesagt hat, du musst arbeiten, du musst eine Arbeit haben, die dir gefällt. Das hilft immer, wenn du Liebeskummer hast, wenn du krank bist. Arbeit ist das Wichtigste. Dann, ja? Also,
ja,
so. Also sie waren so gegen diese Vereinsmeierei. Ja.
Also es klingt so nach so einem sehr offenen und libertären Geist, den es in deiner Familie gab. Also ganz, ganz anders als in meiner zum Beispiel.
Also nicht, was den Kommunismus und den Marxismus betrifft. Das hat man sehr ernst genommen, dass sozusagen keine Nation bevorzugt ist. Ja.
Nicht über und nicht unter.
Und dass wir nicht das auserwählte Volk sind, dass es genauso viel blöde und dumme und gierige Leute und aggressive Leute gibt. Noch ein bisschen Reiz?
Ich habe auch ein bisschen, das nehme ich noch.
Oh, wie schön.
Ja?
Ja, da, ja, genau. Das sind nette.
Soll ich noch was mitbringen?
Nein, danke.
Okay. Ja.
Genau. Wir sind jetzt noch in Halle. Wir fahren jetzt, aber wir steigen ins Auto. Und Alena hat den gleichen Mantel wie ich an.
Ja, stimmt.
So ähnlich.
Ja,
ja, genau.
Und wir fahren Richtung Weimar, Buchenwald. Weil in Buchenwald befindet sich das Arbeitszimmer. Dort wurde das Arbeitszimmer von Louis Fürnberg aufgebaut in der Gedenkstätte. Und wir fahren nach Weimar, wo du deine Kindheit verbracht hast und gelebt hast.
Das ist aber schön. Das ist Lobe. Und sag mal, ist es in deiner Familie, muss es doch auch diese vielen Toten gegeben haben oder sind die davon gekommen alle?
Ja, also die mütterliche Linie meiner Familie, die sind zum Teil, die sind getrennt worden, also sind einige deportiert worden und einige haben überlebt, also die nach England es noch geschafft haben. Das ist der Teil, also meine Großmutter und deren mein Großvater und so, die haben es noch geschafft, aber ein Teil der Familie ist deportiert worden. Und da verliert sich auch die Spur. Und bei meinem Vater ist es so, dadurch, dass seine Mutter ein paar Mal geheiratet hat und dann zum Katholizismus konvertiert ist, gab es da eben auch gar keine große Familie. So, die hatten, er ist der einzige Sohn und ihre Eltern waren eben auch...
Musst du nicht nach rechts?
Ich muss jetzt nach rechts, glaube ich. Ja, genau.
Jetzt genau. Du musst, glaube ich, noch ein, zwei, drei.
Also auch so eine, aus so einer industriellen Familie in Berlin kommt. Und die sind alle vorher gestorben. Also die haben den,
die hatten Glück sozusagen.
Die hatten Glück, Und sag mal, bei Wikipedia steht, das fand ich total interessant, dass deine Mutter die Gestapo bestochen habe, um deinen Vater freizukriegen?
Also meine Mutter konnte das nicht. Das ist ein bisschen falsch. Also meine Mutter ist dann abgeschoben worden über den polnischen Korridor nach England. Ja? Und von England hat sie versucht, irgendwie ihn frei zu bekommen. Weil bei ihm hat man eben erkannt, auch dass er, da hat irgendein Spitzel ihn erkannt, dass er auch politisch tätig war. Ja? Und da gab es aber auch schon in London Organisationen, die versucht haben zu helfen, Leuten rauszukommen. Aber man brauchte dann auch Geld und da kam noch mein Urgroßvater und der hat das dazu Geld gegeben, meine Mutter nicht. Meine Mutter hat ja nichts, die war in London. Ja. Also es ging dann über irgendwelche falschen Schiffskarten nach Shanghai, mit denen man aber nicht fuhr und also abenteuerlich, dass jemand da rausgekommen ist. Und er ist rausgekommen, sie haben sich dann in Mailand getroffen und sind dann erstmal nach Jugoslawien, nach Belgrad. Und was ich auch nicht verstehen kann, ja, also was, wo ich auch sie sehr bewundere, sie wollten sofort ein Kind. Und mein Bruder Misha, der ist im Dezember 40 geboren in Belgrad. Und dann kamen die Deutschen immer näher, die Truppen, und dann sind sie über die Türkei und über Griechenland, dann blieb nur noch Palästina übrig. Ja? Und dann sind sie über das vermiente Mittelmeer und dann ließen ja die Engländer nicht an Land erstmal. Ja? Aber es hat dann irgendwie, hat es dann doch geklappt, also sie sind dann doch, haben sie es geschafft. Und
was für eine Odyssee, oder?
Ja, das war schon verschärft. Und mein Vater hat gesagt, na gut, da kommen wir, da ist bestimmt die Elite Europas, ja, hat er gedacht, bevor er dahin ist. Und er war, sie waren beide so entsetzt über die Situation da, ja.
Wir fahren durch einen Windpark. Also hier ist es noch relativ flach. Ich weiß gar nicht, Alena, was ist das für eine Gegend hier?
Links sehen wir jetzt Leuna, die Chemiebude, die ja früher Halle so verdreckt hat. Ja.
Inzwischen ist der Rauch, der da aufsteigt,
der ist Bio. Weiß. Ja, der ist jetzt Bio.
Der ist Bio.
Ja.
Und da hinten kommen Berge. Also zumindest wird es da ein bisschen
bewegter,
die Landschaft. Ja.
Aber ich weiß es nicht ganz genau, weil ich immer die andere Strecke gefahren bin, über Naumburg.
Seegebiet Süßer See.
Ja.
Kennst du den Süßen See?
Ja, natürlich. Also das schon. Ettersberg und Ettersburg ist wunderschön. Ich bin da nie hingegangen. Ich bin nur bis Buchenwald gekommen. Und dann, ich konnte vegetativ nicht, dass es schön ist, wo dieses Lager war. Ja. So, hier müssen wir irgendwie rein. Und wir können ganz vorfahren, denn die ganz vorne. Wir können vielleicht sogar noch weiterfahren. Ja, dieses graue, grässliche Haus.
Da ist es?
Ja.
So. Buchenwald.
Oh Gott, ja. Da rein, geht's rein. Und da ist ein Pförtner. So.
Hallo, guten Tag. Wir sind angemeldet.
Ja.
Frau Fürnberg und Brasch.
Na, oben ist auf.
Oben ist auf?
Ja.
Danke.
Wir sind jetzt über diesen Parkplatz gegangen und sind in dem Haus der Gedenkstätte, dem zentralen. Und hier wurde jetzt das Arbeitszimmer deines Vaters nachgebaut.
Nachgebaut, ja. Und dann gehen wir mal rein.
Ja. Riecht auch gleich nach Büchern und alten Ledersesseln.
Genau.
Ja, da ist, also als ich dann Weimar verlassen musste. Meine Mutter war gestorben und das Haus stand zur Disposition. Das sollte verkauft werden. Da musste natürlich alles raus. Und da war eigentlich die Idee meines Bruders, die Bibliothek nach Prag zu bringen. Ja, weil in Prag haben wir eine Wohnung und da hat er ein Zimmer zurechtgemacht, wo alles, was nicht ans Archiv nach Berlin an die Akademie der Künste kommen sollte, dorthin sollte. Und es war ein Sommertag und die Kisten waren gepackt und das Auto fuhr schon auf die Autobahn. Da kam Volker Knigge, der Direktor damals der Gedenkstätte Buchenwald. Und da habe ich erzählt, oh, jetzt gerade ist dieser Umzug mit diesen... Und da sagt er, was, das ist ja schrecklich, dass das nicht mehr in Weimar ist. Und die Geschichte der Familie ist eine europäische Geschichte. Wir schaffen da einen Platz in Buchenwald, wo dieses Bibliothek hin kann und wo vielleicht auch mal Gespräche stattfinden können.
Und das sind auch die Regale?
Ja, die Regale, die gab es auch in Prag, in der Prager Wohnung, mit dieser wunderbaren Leiter. Die habe ich so geliebt, da habe ich so gerne drauf gesessen.
Und sind das die Originalen oder ist das... Das sind alles die originalen Möbel, die hier stehen?
Die sind original. Natürlich, der Papierkorb ist auch original. Aschenbecher, es wurde ja viel geraucht. Ja. Also es wurde zu spät damit aufgehört. Und der Schreibtisch ist nicht ganz original. So in etwa Tintenfass und alles. Und der Kalender.
1957.
Ja, Juni, der 23.
Und Termine.
Und so einen Termin noch eingetragen.
Ja. Genau. Ja. Hier ist die Familie.
Oh,
ja.
Schön.
Das ist meine schöne Mutter.
Oh ja, sehr schön.
Ja. Die immer fand, dass sie hässlich ist. Das ist übrigens auch interessant. Und das ist mein Bruder, Misha, mit Pioniertuch.
Ah, ja.
Dann ich. Das ist mein Einschulungsfoto.
Das ist total
toll. Ja, gerade als wir aus Prag kamen.
Dieses Bild von Toulouse-Lautrec hatten wir auch.
Das
hing bei uns auch
toll. Vielleicht hing bei euch auch das traurige Café von Van Gogh.
Nee, leider nicht. Nee. Aber das hatten wir auch.
Ja,
das ist
genau.
Größer, glaube ich.
Ja.
Wie war dein Vater, wenn er so gearbeitet hat hier, dass er sein Arbeitszimmer nachgebaut? War er sehr... Sehr strukturiert hat er. Wie war so ein Tag mit deinem Vater?
Ich kann mich nicht ganz genau erinnern. Ich weiß nur, dass er sehr wenig Zeit hatte zum Schreiben. Er wollte ja gerne schreiben, aber er ist ja sozusagen stellvertretender Direktor der Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur geworden im Literaturarchiv. Und da hatte er ja viel zu tun, viel Tagesarbeit, viel Gäste zu empfangen. Und das hat sehr viel Zeit gekostet. Und er liebte natürlich auch Gesellschaft. Es kamen oft viele Freunde, Gäste, befreundete Dichter, Übersetzer und sowas. Und er hat versucht, auch immer Kontakte zu schaffen. Und ich glaube, er hat ein bisschen darunter gelitten, dass er so wenig Zeit zum Schreiben hatte. Und vielleicht fahren wir da noch vorbei, wir haben ein wunderbares Haus zur Verfügung
gestellt.
In der Rilke-Straße 17, auch noch Rilke-Straße. Mein Vater liebte Rilke so. Ja, und da hatte er unten ein schönes, dieses Arbeitszimmer. Und er hat sich aber dann zurückgezogen aufs Dach, wo er dann so ganz allein sein konnte, ja, und nicht so ein pompöses Arbeitszimmer hatte. Ja, und ich weiß nicht, ob es das Schild überhaupt noch gibt, ich habe ein Schild für ihn gemacht, bitte nicht stören. Weil scheinbar muss immer irgendeine Störung gewesen sein. Ja,
ja. Du redest
hier
nicht
ist
gern drüber. Ach, wirklich?
Bitte Ruhe steht hier.
Bitte
ja,
Ruhe.
Bitte um Ruhe.
Ja.
Hier steht eine Schallplatte. Die ist bei Litera erschienen. Das ist das DDR-Label für literarische Darbietung, wie auch immer. Und da gibt es so ein paar Werke von ihm, die gelesen werden. Von toller Schauspieler Wolfgang Heinz spricht seine Gedichte. Dann müssen wir mal ganz kurz, ich weiß, du redest nicht gern drüber. Dein Vater wird gerne... zu gerne auf ein Gedicht reduziert. Das Lied der Partei. Die Partei hat immer recht. Wir hatten das auch in der Schule. Viele würden sagen, ja, Louis Firnberg, das ist doch der mit diesem Lied der Partei. Das muss dir doch total wehtun. Also wenn
ja, das immer wieder... Ja, es tut mir sehr leid. Also es ist ja ein Lied und ich weiß nicht, ich möchte fast widersprechen, ob ihr das als Gedicht behandelt habt.
Oder als Lied, ja.
Als vielleicht Lied. Als Lied, es wird auch nur auf die zwei Zeilen reduziert. Ja, ich rede da wirklich nicht gern darüber. Es tut mir leid, weil er war auch ein Dichter. Heute sind diese Gedichte zum Teil vergessen und er war nicht der Einzige, der damals, es gab eine große Hoffnung, ja, mit der neuen Gesellschaft. Und ich habe mich ja immer gewundert, das habe ich, glaube ich, schon gesagt, habe immer darüber gestaunt, dass sie gerade nach Deutschland gegangen sind, weil sie waren ja Tschechoslowaken eigentlich. Und dass sie auch noch hier nach Weimar gegangen sind, an die Stelle, in wo Buchenwald über der Stadt war, wo eben der Bruder meines Vaters, also mein Onkel, umgebracht wurde. Es wurden da Typhusversuche an den Häftlingen gemacht. Er gehörte dazu. Er war einer von denen, die Liste habe ich gesehen, und ist daran gestorben. Und irgendwie muss das... Darüber haben wir ja schon gesprochen, dass das auch bei deinem Vater so war, die Hoffnung und der Wunsch, dass jetzt alles anders wird, und das sehr groß gewesen und eine ganz große Hoffnung eben auch in diese Idee. Ja, ja, genau.
Ja. Ja. Und insofern muss man ja auch immer diesen Hintergrund selbst für ein solches Lied sehen. Ja? Also dass es natürlich auch mit dieser Hoffnung verbunden war und diese Partei mit dieser Hoffnung verbunden war.
Die Partei war mit dieser.
Genau.
Es gibt auch von Brecht ein Gedicht über die Partei. Ja? Ja. Der Einzelne hat zwei Augen, die Partei hat viele Augen. Also das ist... Also man war da auch in einer Familie Gleichgesinnter und da waren große Hoffnungen damit verbunden, die man heute schwer nachvollziehen kann. Ja.
Hast du so ein Lieblingsgedicht von deinem Vater?
Ja, das habe ich dabei. Den Mitmenschen. Trag nur, wer kann, sein Herz auf die Straße. Wen es erleichtert, der tob und verfluch. Nur keine Tröstung wie aus einem Buch, nur keinen Balsam aus schleimiger Masse. Das, was geschah nach menschlichen Launen, lässt sich nicht fassen mit Wort und mit Spruch. Lasst es uns unterm Leichentuch, lasst uns leiden und lasst uns staunen. Treten wir aber durch eure Tür, lasst das Geschehene geschehen sein und missdeutet in uns keine Mahnung. Lasst uns glauben, ihr könnt nichts dafür. Die Vergangenheit ist in uns Stein. Lasst uns der Zukunft tröstliche Ahnung. Da schreibt ihm ein Freund aus London, als die schon draußen waren in der Jugoslawien, da schreibt er, ja, du hast das erlebt, du kannst jetzt darüber schreiben, über diese Dinge. Mhm. Und da sagt er, nein, ein misshandelter Mensch kann über diese Dinge nicht schreiben, ja. Ein misshandelter Mensch trägt eine tiefe Wunde, von der er nicht weiß, ob sie heilen wird. Ich muss sie zum Schweigen bringen, vielleicht für immer. Das schreibt er nach England. Ja. Ich weiß nicht. Und es erzählen ja viele, also Kinder und Enkel, dass die Eltern nichts erzählt haben. Dass die das nicht...
Ja, dieses Schweigen, ne? Dieses Schweigen dieser Kriegsgeneration, egal auf welcher Seite, also die der Täter, aber auch die...
Ja.
Die dann das graben, ne? Und nicht drüber reden. Ne?
Ich glaube auch, dass viele nicht Opfer sein wollten. Mhm. Also deshalb auch so die Sache, nein, ich bin Kommunist und nicht jüdisch, sowas. Also wenn das jemand gesagt hat. Ja. Das haben meine Eltern nicht gesagt. Also da war das Jüdische doch immer da. Und es ist ja auch, heute wird ja alles so in der Vergangenheit so vieles herausgegraben und immer drinnen gewühlt und so, was einem als kleines Kind angetan wurde oder sowas. Mhm. Und irgendwie ist es ja auch ein Glück, wenn etwas wirklich verschwindet, ja, wenn die Erinnerung das nicht mehr aufgezeichnet hat. Mhm. Ja? Und ich habe eine ganze Menge Menschen kennengelernt im Zusammenhang mit meinen Eltern, die ja solche Furchtbarkeiten erlebt haben, die in Lagern waren. Wir hatten sehr viele Freunde, die zurückgekommen sind. In meiner Umgebung, also in der Umgebung meiner Eltern, waren das eigentlich glückliche Menschen. Mhm. Die waren so dankbar dafür. Und das ging nicht allen so. Also es sind bei vielen sind ganz krank geworden mit diesen Erinnerungen, haben nachts geschrien und sowas. Also alles. Aber die, die mir begegnet sind, haben das Leben unglaublich genossen, mhm, das ihnen noch mal geschenkt wurde, mhm, irgendwie. Und waren auch ohne Hass kum, ja, seltsamerweise, mhm, ja.
Hat deine Mutter viel darüber gesprochen, also über die Flucht und über das
ja,
Exil?
Darüber,
und
so? Ja, ja, darüber hat sie gesprochen, mhm, genau.
Hast du da viel nachgefragt oder hat sie von sich aus erzählt?
Sie hat von sich auch erzählt und ich habe auch nachgefragt. Mhm. Das hat mich sehr interessiert.
Und in welchem Alter ging das los, dass du nachgefragt hast?
Naja, es fing eigentlich damit an, als wir nach Weimar gezogen sind. Ah, ja. Da sind wir ja nach Deutschland gegangen, ja, und da musste ich ja erfahren, wer ich bin und da fing es an, aber mit der Versicherung, dass wir jetzt in einem vorurteilsfreien, mhm, einem Land, in dem sozusagen die Besitzverhältnisse, mhm, auch nicht geklärt sind, also Volkseigentum ist, mhm, es kann sich keiner mehr bereichern, ja, viel erzählt.
Ja, aber interessant,
ja.
Ja. So. Dann können wir vielleicht durch die Stadt.
Ja, ja, gerne.
Wir als die, wie heißt die, Kessler-Zwillinge?
Kessler-Zwillinge, sehr schön. Ja. Wir sind fertig oben. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke.
So. Schönen Tag.
Vielen
Ciao.
Dank. Wiedersehen.
Wiedersehen. So. Oh, die Sonne scheint.
Oh, ist das, wir haben ein Glück. Ich habe ja gedacht, herrlich, wir hätten Buchenwaldwetter. Ja. Denn Buchenwald gehört sich mit Regen und, ja, und Nieselschnee.
Das stimmt. Das, ja, ist das Gegenteil von Buchenwaldwetter.
Es darf nicht so schön sein.
Nee, eigentlich nicht. Ja. Ja.
Da fahren wir jetzt an diesem Denkmal vorbei, ja, da links. Also wir sind ja immer, also als mein Vater noch lebte und meine Mutter jung war, sind wir immer zu Fuß. Das hieß, wir müssen zu Fuß nach Buchenwald, das ist ganz schön weit, aber...
Wie lange läuft man von Buchenwald?
Naja, eine Stunde bestimmt.
Eine Stunde.
Also, ja. Wir hatten hier ganz in der Nähe hatten wir Kartoffeleinsatz.
Ach wirklich?
Heichelheim, ja genau. Da kommen auch viele Kartoffeln her. Also so auch so diese Kartoffelklöße, wenn man sowas kauft. Aha. Da steht oft Heichelheim drauf. Aha. Aus oder so hier aus Thüringen. Auf den Dörfern, da, ja, siehst du oft noch Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft oder, ja, Ernst Thälmann, Wilhelm-Pieck-Straße oder sowas. Da haben sie scheinbar kein Geld, ein neues Schild anzubringen, ja, oder sowas.
Ist das jetzt schon Weimar hier?
Das ist richtig Weimar.
Das ist richtig Weimar.
Ja.
Schon sehr schön hier.
Ja, es wird erst.
Und jetzt fahren wir in die Rilke-Straße.
Und das ist das Haus, wo du aufgewachsen bist, in der Rilke-Straße?
Ja, also wo ich seit meinem 6. Lebensjahr immer mit großen Abständen, weil ich ja irgendwie unterwegs war,
ja,
immer wieder gewohnt habe. Ja.
Und was ist da jetzt drin? Also wohnen da jetzt auch Leute?
Ja, oder? Da wohnen, ah, ja, sehr nette Leute, wohnen da, die uns auch reinlassen würden. Aber die sind Ärzte und ich glaube, sie sind jetzt nicht da und ich habe ihnen auch nichts gesagt.
Ja.
Wir fahren dran vorbei, gucken uns das an und fahren dann so langsam aus dieser wunderschönen Stadt raus. Ja. Ja, so, oh gut.
Ja, ist, oh, ja, ist ja gut.
Oh, die mein Leute Gott sind da. Oh, das war jetzt wirklich ein...
Ja, ja.
Das war jetzt eine Partisanenaktion, ja, sozusagen. Das war Guerilla. Also vielleicht könnt ihr verkehrt herum dort vorne an diesem bräunlichen Zaun stehen bleiben.
Auf der linken Seite?
Ja,
hier, vorne. Der,
ja, hier, das, das.
Okay, alles
so,
klar.
Gut.
So, ah, ja, genau.
Seht ihr.
Hier.
So.
Doch hier steht, hier lebte der Dichter Louis Firnberg.
Ah ja, ach, ja, stimmt, da oben.
Ja. Das ist eine Tafel. Ja.
Hier lebte der Dichter Louis Firnberg von 1954 bis zu seinem Tode 1957.
Ja.
Das waren nur 3 Jahre.
Ja, 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 nicht mal, nicht mal ganz. Ja. Und hier war das, in dem Zimmer war das Arbeitszimmer.
Ja.
Ja.
Das, was wir gerade gesehen haben.
Ja, ja, das war. Mhm. Und da draußen, da ist eine Gartentür, da konnte man, mhm, immer draußen, wir haben ja immer, ja, draußen gesessen. So. Ja, und der Zaun war ganz kaputt und grün. Und als wir das erste Mal da waren, blühten da die Rosen. Und ich saß auf dem Zaun und dachte, naja, da werden wir hier ein halbes Jahr sein. Ja, und dann waren es 50 Jahre, ja.
Ja.
Und es war auch so verrückt. Mein Vater hat am 30. August 1954 den Mietvertrag unterschrieben für dieses Haus. Und ich habe ihn aufgelöst am 30. August 2004. Und das ist wahr.
Ja. Auf den Tag genau 50 Jahre.
Auf den Tag genau.
Wahnsinn.
Also das war so verrückt, ja. Hier, da wo das Fenster ist, hatten wir eine kleine Sitzecke, da haben wir immer gesessen und da konnte man dann immer beobachten, wer kommt oder wer nicht kommt.
Ach so, innen am Fenster.
Ja, 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 wir saßen da, da waren so zwei Bänke, dazwischen ein ganz dünner Tisch und man, es war eigentlich gar kein Platz, aber wir saßen dort oft zu sechst oder zu siebend, ja,
ja,
wie die Heringe und dann, ja. So, dann.
Geht's weiter? Ja, ne?
Ja, also das war's dann, ja.
Und das heißt, muss ich wenden?
Nee, musst du nicht. Du kannst geradeaus, deshalb sage ich das, weil wir eigentlich fast schon bei der Autobahn sind.
Das war aber total schön, mit dir unterwegs zu sein.
Ja, ja, fand ich auch.
Das freut mich. Ja, okay, jetzt steigen wir erstmal aus. Jetzt könnt ihr euch noch ein bisschen bewegen, bevor es dann weitergeht.
Das war total schön, mit dir unterwegs zu sein,
ja, vielen,
Alena.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, gerne. Es war mit euch auch. Mir hat das auch gefallen mit euch. Ja.
Also vor allem haben wir so viel erfahren und es war auch so interessant, dass es so Parallelen gibt und vor allem, dass du uns die Geschichte deiner Eltern und deines Vaters, Louis Firnberg, dessen Geschichte ja irgendwie auch gar nicht mehr so präsent war und auch dessen Gedichte sich immer nur reduziert haben auf das eine, über das wir gar nicht mehr reden müssen. Und
das stimmt, ja. Naja, neulich hatte ich ein Erlebnis. Normalerweise sage ich immer, wenn ich irgendwo bin, weil keiner kennt natürlich meinen Vater, sage ich immer meinen Namen, Firnberg wie Nürnberg mit F wie Friedrich am Anfang. Und neulich war ich in der Wäscherei irgendetwas abgeben und da fragten sie mich nach Namen und Adresse und ich sagte wieder diesen Vers, Firnberg wie Nürnberg mit F wie Friedrich am Anfang. Sagt sie, wie der Dichter Louis Firnberg, habe ich gesagt, ja was, Sie kennen den? Und sagt sie, ja, ich liebe seine Gedichte. Die Wäsche war dann auch ganz sauber, als ich die abgeholt habe. Ja. So, jetzt kommt rein, noch einen Tee trinken. Okay. Das ist jetzt, ja?
Dankeschön.
Fahren wir wieder nach Hause, oder? Das war toll.
Das war richtig schön.
Ja, angefangen mit dieser unfassbar tollen Hühnersuppe.
Und jetzt noch ein Tee zum Abschluss.
Und was ich auch fand, was ich toll fand, ist so bei aller Ernsthaftigkeit und aller Tragik, die auch in dieser Familie ist, ja, in dieser Geschichte, dass sie, also das ist ja auch so, so eine witzige, tolle, leichte, fröhliche Person. Ja. Toll.
Na, dann
fahren
Hause.
Wir nach Berlin, oder?
Mhm.
Okay. Let's go.
Und das passiert beim nächsten Mal.
Hast du die Tickets?
Nö.
Aber ich weiß, dass wir gleich zwei müssen.
Okay, gut. Gleich zwei und wir fahren nach Erfurt zu Reinhard Schramm.
Ja.
Mutti hat Stullen gemacht.
Juhu.
Sie sollte da sein, die Synagoge, aus der Sicht der SED. Aber um Gottes Willen nicht zu sehr auffallen, gell? Weil eigentlich Atheismus ist uns schon ein bisschen lieber.
Also sie hat nicht den Nazis die Schuld gegeben, sondern Gott?
Sie hat gesagt, weiß der Reinhard, wo war denn Gott? Also ich spürte sofort, Gott hat was falsch gemacht in unserer Familie. Gell?
Jüdisch in der DDR. Ein Roadtrip mit Lena und Marion Brasch. Produziert von Deutschlandfunk Kultur in Kooperation mit dem Jüdischen Museum Berlin.